SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Alles super? Ampelpolitiker haben sich heute zum Stand der Koalitionsverhandlungen geäußert und versichert, es läuft nach Plan. Der Vertrag soll nächste Woche stehen. Alles anders? Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verschärfen ihre Corona-Regeln. Und alles schlimm? Ein Klinikseelsorger erzählt von seinem Alltag im Krankenhaus. Jetzt ist es 6:15. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP liefen bislang einigermaßen geräuschlos. Das ist in unserer aufgeregten Zeit durchaus bemerkenswert. Die Arbeitsgruppen haben ihre Arbeit getan. Seit gestern sitzt wieder die sogenannte Hauptverhandlungsgruppe zusammen, also sozusagen die wichtigsten Akteure, also Parteichefin, Generalsekretäre und natürlich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Insgesamt hörte man nicht viel über Inhalte. Ein Grummeln der Grünen war mal zu vernehmen, da ging es um Klimaziele. Ansonsten wenig bis nichts. In den letzten Tagen konnte man allerdings häufiger das Wort Konflikte aufschnappen. Und auch hier wurden wieder die Grünen als der unzufriedene Teil der drei möglichen Partner genannt. Heute Mittag nun haben sich Ampelpolitiker mal ganz offiziell zum Stand der Verhandlungen geäußert und da klang alles wieder recht harmonisch, berichtet Jan Zimmermann aus Berlin.
Zu konkreten Themen und Inhalten war auch heute von den Chefverhandlern so gut wie nichts zu erfahren.
Weil da gilt eben die besprochene Vertraulichkeit.
Die Vertraulichkeit, so Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. FDP-Generalsekretär Volker Wissing gab immerhin diese Einblicke.
Wir haben die Gespräche mit sehr viel Detailtiefe geführt. Das ist auch notwendig, um viele Fragen klar zu machen. Wir haben die Gespräche sehr sachlich und konstruktiv geführt und auch in großem Verantwortungsbewusstsein für die Sache.
Dies sei wichtig. Schließlich wünschten sich die Menschen ganz konkrete Lösungen von der Ampel, so Wissing. Das unterstreicht auch sein Kollege von den Grünen, Michael Kellner. Deshalb gelte in den Gesprächen:
Gründlichkeit geht auch vor Schnelligkeit. Das heißt, wir beraten hier heute weiter. Wir werden sicherlich morgen und am Freitag auch weiter beraten.
Grundsätzlich zeigte sich Kellner mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden. Aber
es ist noch manches dickes Brett zu bohren und zu diskutieren. Da werden wir sehen, wie es in den nächsten Tagen weiterläuft.
Ähnlich äußerte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Wir sind schneller vorangekommen an einigen Stellen, als wir das gehofft hatten. Wir haben vieles schon geeint, aber natürlich gibt es jetzt auch für die letzten Tage noch Konflikte, über die wir intensiv reden werden.
Vermutlich geht es um die Themen Klimaschutz und Finanzen. Themen, die sich schon in den allerersten Gesprächen der Ampelparteien als Streitpunkte abzeichneten. Dennoch,
das kriegen wir hin, da bin ich fest von überzeugt.
Genauso optimistisch zeigte sich Volker Wissing von der FDP.
Und wir gehen davon aus, dass wir kommende Woche einen Koalitionsvertragsentwurf vorliegen haben, den wir dann mit unseren Parteien jeweils beraten können.
Mehr Details wollten die drei Herren nicht verraten. Nur ein schon bekanntes noch. In der Nikolauswoche soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.
Stimmt, das wussten wir schon. Während also diese drei Parteien mit der Regierungsbildung befasst sind, ist die fast schon ehemalige Regierungspartei CDU damit befasst, sich neu zu sortieren. Dabei geht es zunächst weniger um Inhalte als um Personen. Es wird einer gesucht, der dem glücklosen Armin Laschet als Parteichef folgen könnte. Und die männliche Form ist hier nebenbei bemerkt völlig ausreichend. Den Eindruck, dass eine Frau gesucht wird oder sich eine Frau wenigstens finden lassen will, den kann man wahrlich nicht gewinnen. Morgen läuft die Bewerbungsfrist für den Job ab. Norbert Röttgen hat sich schon gemeldet. Kanzleramtschef Helge Braun sprang wie Kai aus der Kiste herbei. Und überhaupt gar nicht wie Kai aus der Kiste hat auch Friedrich Merz zum wiederholten Mal erklärt, er könne sich das Amt außerordentlich gut für sich vorstellen. Gestern wurde Merz von seinem Heimatkreisverband Hochsauerland nominiert. Heute hat er sich geäußert.
Es wird mit mir hier keinen Rechtsruck in der Union geben. Es wird keine Achsenverschiebung in der Union geben. Mit mir soll es ein klares Profil geben. Und ich möchte, dass alle diejenigen, die sich im weitesten Sinne als Christdemokraten verstehen, wirtschaftsliberale, sozialpolitisch engagierte Menschen, genauso wie Wertkonservative in dieser CDU eine politische Heimat finden, dass wir wieder im besten Sinne des Wortes Volkspartei, christdemokratische Union sind.
sagt Friedrich Merz. Er will übrigens gleich mit einem ganzen Team antreten. Was seinen Konkurrenten Röttgen zu der Bemerkung veranlasste, es könne so wörtlich nur ein Team CDU geben. Was irgendwie plausibel klingt. So, wir kommen zur täglichen Corona-Lage. Da lässt sich leider auch heute nichts Erfreuliches berichten. Im Gegenteil, die Zahlen steigen weiter. Die politische Debatte um die beste Strategie dagegen, die dreht sich zunehmend um eine Impfpflicht. Also nur für bestimmte Bereiche. Eine generelle Impfpflicht hat sich die Politik gleich zu Beginn der Pandemie ja selbst verboten. Inzwischen mehren sich die Stimmen derer, die sich für so eine Teilimpfpflicht erwärmen könnten. Claudia Plass dazu.
Kurz vor den Beratungen im Bundestag und der geplanten Bund-Länder-Runde geht die Debatte um eine teilweise Corona-Impfpflicht weiter. Eine Entscheidung darüber wird es aber voraussichtlich nicht so schnell geben. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Schneider sagte, darüber werde die geplante Ampelkoalition in den nächsten Wochen entscheiden. SPD, Grüne und FDP diskutieren derzeit über eine entsprechende Pflicht, zum Beispiel für Beschäftigte in Pflegeheimen oder bezogen auf bestimmte Bereiche. Nach Ansicht von Schneider werde man sich so wörtlich einer Impfpflicht für besondere Einrichtungen widmen, sprich zum Beispiel für Pflegeheime. Schneider erteilte zugleich Forderungen, eine Absage, die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes weiter nachzuregeln. Schneider bekräftigte, zum Beispiel komplette Schulschließungen sollten künftig nicht mehr möglich sein. Derweil verschärfen einige Bundesländer die Corona-Regeln für Teile des öffentlichen Lebens. Vielerorts gilt künftig die sogenannte 2G-Regel. Damit haben nur Geimpfte und Genesene Zugang etwa zu Restaurants, Museen und vielen Veranstaltungen. Zum Teil sind auch weitere Verschärfungen im Gespräch. Dabei geht es um 2G+. Dann müssten auch Geimpfte und Genesene einen Corona-Test vorlegen.
Zur Debatte um die Impfpflicht gehört auch die um den Arbeitsplatz. Also die Frage, welche Regeln im Umgang mit Corona am Arbeitsplatz gelten sollen. Die Ampelparteien wollen die 3G-Regel dort einführen und sollte diese Regel greifen, dürften nur noch Geimpfte, Genesene und oder negativ Getestete erscheinen. Die Arbeitgeber selbst befürworten das, aber was für Auswirkungen hätte diese Regel konkret? Darüber haben wir für das SWR2-Tagesgespräch mit Steffen Kampeter gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Herr Kampeter, die Arbeitgeber drängen schon lange auf eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Sie verlangen auch eine Auskunftspflicht. Was spricht denn gegen das Modell, dass Arbeitnehmer freiwillig Auskunft geben?
Also ob 3G, 2G, das ist eine betriebsinterne Entscheidung. Was wir eigentlich im Vordergrund fordern, ist, dass wir die notwendigen Informationen bekommen, um für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb, auch unter Corona-Situationen, einen optimalen und vernünftigen Gesundheitsschutz zur Verfügung zu stellen. Und da ist es aus unserer Sicht vor allem wichtig, dass wir wissen, wer geimpft, genesen ist und möglicherweise dann zusätzlich noch getestet ist, um von der Kantine bis zum Werkseingang und zum Werksausgang Lösungen bereitzustellen, die nicht nur irgendwelchen gesetzlichen Auflagen genügen, sondern vor allen Dingen unserem Verständnis von Fürsorgepflicht gegenüber unseren Beschäftigten.
Aber das wäre ja eine Auskunftspflicht. Wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin von Ihnen wäre und ich würde Ihnen sagen, Herr Kampeter, lieber Chef, ich bin im Übrigen nicht geimpft und ich will das auch nicht machen. Da würden Sie doch auch Rückschlüsse zu meiner Person und zu meiner Arbeit ziehen.
Nein, das ist ein Verständnis, glaube ich, das ist irgendwie aus dem 20. Jahrhundert. Moderne Führung besteht darin, mit der Unterschiedlichkeit von Beschäftigten auszukommen und sie entsprechend ihren Talenten im Unternehmen auch einzusetzen. Wir sind gewohnt, auf individuelle Wünsche Rücksicht zu nehmen und sie einzubauen. Wir suchen ja dringend Fachkräfte und dann muss man von Arbeitszeit bis zu Impfstatus, glaube ich, auf Dinge eingehen, die der Beschäftigten oder dem Beschäftigten wichtig sind. Nur wir müssen auch schon Bescheid wissen, ob ich die Person einsetzen kann in einem besonders sicherheitssensiblen Bereich, wo besondere Nähe erforderlich ist. Dann muss ich was anderes machen, als wenn ich eine Freiluftveranstaltung zu organisieren habe als Unternehmen. Deswegen angemessene Informationsmöglichkeiten für den Arbeitgeber, damit er verantwortlich handeln kann gegenüber den Beschäftigten, aber auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die mit dieser Person zusammenarbeiten.
Gut, 3G, wer soll das kontrollieren?
Wir haben in Deutschland bereits Betriebe, die 3G umgesetzt haben. Da gibt es für diejenigen, die sich haben registrieren lassen, ob sie geimpft oder genesen sind, einen schnelleren Eingang ins Betrieb. Die anderen müssen ihren Testnachweis liefern. Wenn 3G von der Politik gewünscht ist, ist die Erwartung der Arbeitgeber, dass wir nicht zu solch bürokratischen Regelungen führen, dass wir Trauben vor den Werkstoren haben, sondern dass wir betriebsindividuell vom großen Werk, von einem Automobilhersteller, der wo mehrere tausend morgens in die zur Schicht kommen, bis hin zum Handwerksbetrieb, individuell angepasste Möglichkeiten rechtskonform und rechtssicher zu machen. Das ist die Herausforderung von 3G. Und kontrollieren müssen es die Arbeitgeber, denn sie haben dafür Sorge zu tragen, dass der Betrieb sicher ist. Und mitwirken müssen die Beschäftigten, die die notwendigen Nachweise zu erbringen haben.
Sie haben vorhin schon anklingen lassen, 2G, da könnten Sie auch mitleben?
Also ich will die Position nochmal deutlich machen. Bei uns in den Arbeitgeberverbänden haben wir Handwerksbetriebe, wir haben Hochsicherheitsbetriebe, wo zum Beispiel Impfstoffe hergestellt werden bis zur Automobilindustrie. Wir haben das gesamte Portfolio. Und wir sagen, jeder Betrieb sollte selber entscheiden, was ist für den bestimmten Betriebsteil, was ist für eine bestimmte Herausforderung angemessen.
Seit 1. November haben Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, kein Recht mehr auf Lohnfortzahlung für diese Zeit, jedenfalls nicht aus staatlicher Hand. Müssen die Arbeitgeber weiterzahlen?
Also ich bin etwas erstaunt über die Diskussion. Es ist seit vielen Jahrzehnten einer der Grundsätze auch des Beschäftigungsverhältnisses. Wenn ein Beschäftigter seine Arbeitsleistung nicht erbringen will oder nicht erbringen kann, erlischt der Entgeltzahlungsanspruch des Arbeitgebers. Es hat vorübergehend eine andere Regelung gegeben, als die Politik im Nebel rumstocherte, wie man mit der Pandemie umgehen kann. Die ist jetzt ausgelaufen und die standardmäßige Rechtsauffassung, dass nur die Arbeit bezahlt werden muss, die auch erbracht wird, an der sollten wir nicht rütteln. Das ist weder neu, das ist nicht ungewöhnlich, sondern das ist sachgerecht.
Also nein, Arbeitgeber sollten auch da dann nicht in die Bresche springen müssen. Denken Sie denn, dass man dieses Instrument noch verschärfen sollte? Also beispielsweise keine Lohnfortzahlung bei selbstverschuldeter Krankheit, was ja was anderes wäre als Quarantäne?
Also zuerst einmal, das ist ja die Lohnfortzahlung ist ein sehr emotionales Thema. Es ist auch unter Arbeitgebern großes Thema, weil wir Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ja ist die Leistung, die wir alleine finanzieren. Die wird ja von keinem anderen kofinanziert, wie viele andere Sozialleistungen, wo sich der Beschäftigte und der Arbeitgeber das teilen. Deswegen achten wir schon darauf, dass es da kein Übermaß gibt. Aber ich sehe jetzt überhaupt gar keine Veranlassung, an den bisher geltenden Regelungen zu rütteln. Hier sollte der Betriebsfrieden wichtiger sein als kurzfristige Einsparmöglichkeiten.
Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Wissenschaftler sagen ja, nur mehr Impfungen könnten helfen, diese gewaltige vierte Welle zu brechen. Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung, es müsse mehr und schneller geimpft werden. In diesem Sinne verstärken einige Bundesländer ihre mobilen Impfangebote und reaktivieren auch Impfzentren wieder. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat der Ministerrat heute beschlossen, 8 Impfzentren erneut zu öffnen. Ab Freitag dieser Woche sollen Termine gebucht werden können. Ab Mittwoch kommender Woche sollen die Zentren dann auf sein. Gesundheitsminister Hoch kündigte heute weiterhin an.
Darüber hinaus werden die Kommunen, ich möchte als positives Beispiel die Stadt Pirmasens hervorheben, aber es sind auch andere, sogenannte Impfstellen einrichten, zum Beispiel in dem Bereich eines ehemaligen Impfzentrums, dann unter Betrieb des Krankenhauses. Es gibt aber auch das Angebot des Hausärzteverbandes, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Bürgerhäusern oder in ehemaligen Impfzentren und anderen Bereichen dann Impftage einrichten unter eigener Abrechnungsmöglichkeit und Terminvergabemöglichkeit oder freie Termine.
Sagt Landesgesundheitsminister Hoch. Außerdem geht ganz Rheinland-Pfalz ab kommender Woche in die Corona-Warnstufe 2. Was sich dann ändert, schildert Petra Wagner aus unserer Mainzer Redaktion Landespolitik.
Dann haben zu vielen Veranstaltungen nur noch Menschen Zutritt, die geimpft oder genesen sind. Nur 5 Ungeimpfte könnten dann noch gleichzeitig im Raum sein, im Konzert, auch bei der Familienfeier in der Gaststätte. Bisher sind das noch 10 Personen. Und wenn die Warnstufe auf den Wert 3 gehen würden, dann hätten Ungeimpfte im öffentlichen Bereichen eigentlich gar keinen Zutritt mehr. Zudem auch noch eine Neuerung: sollen ab der kommenden Woche auch die rheinland-pfälzischen Schüler wieder 2-mal in der Woche ohne Anlass getestet werden. Das wurde ja vor ein paar Wochen auf 1-mal die Woche reduziert.
In Baden-Württemberg greifen die Änderungen schneller. Gesundheitsminister Manne Lucher und Ministerpräsident Kretschmann ordneten die Corona-Lage heute auf einer Regierungspressekonferenz ein, und zwar als so dramatisch, dass sie die Alarmstufe ausriefen. Sie gilt ab morgen. Knut Bauer hat die Pressekonferenz für uns verfolgt.
Eine landesweite Inzidenz auf Rekordniveau und mehr als 400 Corona-Patienten in Intensivbetten. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist klar:
Die Lage ist ernst, sie ist sehr ernst. Die Intensivstationen sind bereits dramatisch belastet und sie werden voller und voller.
Daher gilt ab morgen in ganz Baden-Württemberg in der Alarmstufe die 2G-Regel für weite Teile des öffentlichen Lebens.
Nur Geimpfte und Genesene erhalten weiterhin Zugang zu Kultureinrichtungen, öffentlichen Veranstaltungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen und zur Gastronomie. Ungeimpften bleibt der Zugang verwehrt.
Für den Friseur oder das Kosmetikstudio brauchen Ungeimpfte einen PCR-Test, im Einzelhandel einen Schnelltest. Geschäfte für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Banken oder Tankstellen sind weiter unbeschränkt zugänglich. Ausnahmen gibt es auch für Busse und Bahnen sowie Religionsveranstaltungen. Sollte die Zahl der Neuinfektionen und der Covid-19-Intensivpatienten allerdings trotz Alarmstufe steigen, hält die Landesregierung weitere Einschränkungen für denkbar, sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucher. Etwa Personenobergrenzen bei Großveranstaltungen.
Wenn ab morgen 2G gilt und wir feststellen, dass wir keine Verbesserung der Lage haben, dann müssen wir natürlich über solche Beschränkungen nachdenken.
Weihnachtsmärkte sollen mit 2G-Regel auf jeden Fall möglich sein. Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden Corona-Lage schließt Ministerpräsident Kretschmann allerdings auch einen neuen Lockdown nicht völlig aus.
Ob wir wieder in Situationen kommen, dass wir noch weitergehen müssen, das hoffe ich nicht. Aber ausschließen kann man wirklich nichts.
Personenobergrenzen bei Veranstaltungen, da geht auch die FDP mit. Erneute Ausgangssperren oder gar einen Lockdown hält Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke nach der Vereinbarung der Berliner Ampelpartner dagegen für ausgeschlossen.
Eines werden wir nicht mehr zulassen, dass Herr Kretschmann beispielsweise in ganzen Regionen die Bevölkerung einsperrt. Schulschließungen werden wir nicht mehr zulassen. Auch, dass er Sport verbietet, dass er den Einzelhandel schließt und das Hotel- und Gaststättengewerbe.
Dass jetzt die Alarmstufe ausgerufen wird, liegt für grünen Gesundheitsminister Lucher an der nach wie vor hohen Zahl von Ungeimpften in Baden-Württemberg. Rund ein Drittel haben noch keinen vollständigen Impfschutz.
Die Lage in Baden-Württemberg ist also sehr ernst, sagt jedenfalls der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Im österreichischen Salzburg scheint sie zumindest, was die Krankenhausversorgung angeht, sogar außer Kontrolle zu geraten. Ärztinnen und Ärzte ließen heute wissen, dass sie demnächst entscheiden müssten, wer der Patientinnen und Patienten noch versorgt wird und wer nicht. Man bereitet sich auf die sogenannte Triage vor. Srijan Govidarica berichtet aus Wien.
Seit Wochen warnen Ärzte in Salzburg davor. Nun ist offenbar der Ernstfall eingetreten. Der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, Paul Sungler, hat an das Land Salzburg und an den Aufsichtsrat der Kliniken einen dramatischen Hilferuf geschickt. Sungler schreibt, in den Kliniken könne die Behandlung weiterer Patienten nach geltenden medizinischen Standards und Sorgfaltsmaßstäben bald nicht mehr garantiert werden. Es drohe eine Notstandssituation, in der, wie es heißt, intensivmedizinische Triagierungen vorgenommen werden müssten. Die Salzburger Landeskliniken haben inzwischen auch ein Triagierungsteam nominiert, das aus 5 Medizinern und einer Juristin besteht. Dieses Team müsste dann entscheiden, welche Patienten noch intensivmedizinisch behandelt werden können und welche nicht. Salzburg meldet aktuell 31 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Der bisherige Höchstwert wurde im Dezember 2020 mit 32 Patienten gemessen. Mit fast 1600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern hat Salzburg auch die höchste 7-Tages-Inzidenz unter den österreichischen Bundesländern. Auch landesweit steigen die Zahlen. Die 7-Tages-Inzidenz für ganz Österreich liegt bei 925.
Srijan Govidarica, ja, nochmal. Srijan Govidarica berichtete aus Wien. Ist ja auch nicht ganz einfach, der Name. Dramatisch, schwierig, angespannt. Das sind nur 3 von vielen Wörtern, mit denen die Situation in den Krankenhäusern beschrieben wird. Man könnte an alle 3 Wörter noch die Silbe ER hängen, R, dramatischer, schwieriger, angespannter als vor einem Jahr sei es, sagen Ärzte und Pflegerinnen. Weil viele ihren Job hingeschmissen hätten, weil es deswegen weniger Intensivbetten gäbe, weil sich die größere Last jetzt auf weniger Schultern verteilt. Wir haben in unseren Sendungen immer wieder mit Ärztinnen und Pflegern über den anstrengenden Klinikalltag gesprochen. Den haben aber auch viele andere Menschen, die in einem Krankenhaus arbeiten und nicht zum medizinischen Personal gehören. Seelsorger zum Beispiel. Wir haben mit Christian Mario Hess gesprochen. Er ist katholischer Seelsorger an der Thorax-Klinik Heidelberg. 2 Intensiv- und 2 Palliativstationen gibt es hier. Herr Hess, wie sieht Ihr Alltag in einer Klinik aus?
Mein Alltag in einer Klinik ist geprägt von Besuchen bei Patientinnen und Patienten, von der Mitarbeit im Team einer der Palliativstationen, von Gesprächen immer wieder auch mit Pflegepersonal und auch mit Ärzten, aber vor allem eben um sich kümmern um Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige.
Stellen Sie einen Unterschied fest, ob Sie einen Corona-Patienten oder beispielsweise einen Krebspatienten betreuen?
Lebensängste sind oft ganz, ganz ähnlich. Also die Frage grundsätzlich, was ist mein Leben, was ist die Substanz meines Lebens, hat mein Leben Sinn, gibt es Verstrickungen, die da waren, die da sind, sind Dinge in meiner Lebensgeschichte zu Bruch gegangen, leide ich an Wunden, an Lebenswunden und gleichzeitig, welche Hoffnung habe ich? Ich glaube, da ist ein Krebspatient genauso im Fragen nach dem Sinn und dem Sein des Lebens wie jemand, der eine Corona-Erkrankung durchlitten oder überlebt hat.
Sie haben ja wahrscheinlich schon viel gesehen und erlebt und gespürt in Ihrem Beruf. Stellen Sie da einen Unterschied fest zwischen der Art der Erkrankung, also im Hinblick auf Corona?
Während des ersten Lockdowns war natürlich der Besuchsverbot ganz strikt, also null Kontakt zwischen innen und außen, außer natürlich in Sterbesituationen. Und da war schon oft auch Klinikseelsorge sowas wie in so einer Scharnierfunktion zwischen den Patientinnen und Patienten und deren Angehörige. Gerade im ersten Lockdown, da gab es dramatische oder sehr anrührende Dinge, wie ein Ehepaar, das über 50 Jahre verheiratet war und der Partner in der Klinik lag und die wirklich so lange Seite an Seite gegangen sind, sich Halt und Stütze waren, sich jeden Abend sozusagen vom Einschlafen versöhnt haben, auf einmal getrennt waren und wo auch einfach Angehörige sehr darunter gelitten haben. Und dann aber jetzt im vergangenen Sommer war natürlich der Besuch in viel weiterem Umfang wieder möglich. Mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, wo wir sozusagen am Uniklinikum in Heidelberg und damit auch an der Thorax wieder die Regel 111 haben. Also ein Patient bekommt von einem Besuch für eine Stunde am Tag.
Was macht das mit den Menschen, dass wenig Kontakt zu Angehörigen da sein kann? Ja, dass sie zum Teil auch alleine gestorben sind, was da in dem Fall wieder mit den Angehörigen macht. Das hinterlässt ja sicher tiefe Wunden.
In der Klinik muss ich schon sagen, da wurden auch immer wieder sehr pragmatische Lösungen gefunden, sodass eigentlich man sagen konnte, außer in der vielleicht schwierigen, sehr angespannten Anfangsphase der ersten Corona-Welle, aber sonst wurde es schon irgendwie möglich gemacht, dass dann jemand im Sterben lag, dass dann jemand auch kommen konnte und dabei sein konnte.
Mhm. Haben Sie auch schöne Erlebnisse?
Ja, ich habe schöne Erlebnisse zum Beispiel bei Corona, wenn jemand plötzlich von dieser Krankheit überfallen wurde, lange Zeit gekämpft hat, auch mit medizinischer Unterstützung, auch mit technischer Unterstützung sozusagen extern, das durchlitten hat, dessen Leben auf der Kippe stand und die Infektionen überlebt hat und jetzt so langsam Schritt der Besserung macht und irgendwie so in das Leben zurückkommt. Und natürlich jetzt die Fragen da sind, was ist Leben, was ist Sterben? Gibt es was nach dem Leben hier auf dieser Welt? Was trägt mich oder welchen Sinn hat mein Leben und sozusagen vielleicht auch eine innere Neuausrichtung kommt. Aber wenn dann sowas überstanden worden ist und dann irgendwie Ehemann und Kinder dahinter stehen, dann ist das eigentlich schon ein ganz großes Geschenk und schön miterleben zu dürfen. Und das ist natürlich schon was, wo manchmal wirklich ein Wunder ist, ja.
Erleben Sie das Personal anders durch Corona? Ist da Ihre Wahrnehmung so, dass Sie sagen, diese Erkrankung macht was oder dieser Zustand in den Krankenhäusern macht was mit dem Personal?
Also ich glaube schon, dass immer wieder das Thema Anspannung da ist. Und dann ist natürlich auch die Frage nach der Impfung. Also wir haben jetzt in Heidelberg an den allen klinischen Einrichtungen 2G, also entweder geimpft oder genesen für Besucherinnen und Besucher von extern. Und dann ist natürlich die Frage auch in der Palliativsituation, wenn ein Angehöriger im Sterben liegt und dann will jemand noch besuchen und ist ungeimpft, aber manchmal ist es einfach traurig, aber da muss man auch sagen, das ist natürlich irgendwie auch unverantwortlich, ne? Da merkt man schon, dass eigentlich auch jetzt Ärztinnen und Ärzte, auch Pflegepersonal sehr strikt sind und sagen, nee, das ist jetzt wirklich auch die Regel, Punkt.
Christian Mario Hess, katholischer Seelsorger an der Thorax-Klinik der Uni Heidelberg. Vielen Dank.